Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 13. In dieser Folge 13 geht es natürlich, genau wie bei Apollo 13, um eine Mondmission. Ich hoffe allerdings, dass wir erfolgreicher sind als die NASA, was allerdings auch nicht ganz einfach werden dürfte. Wir wollen nämlich nicht nur auf dem Mond landen, wir wollen gleich dort ein Haus bauen. Also zumindest sollen wir den Grundstein legen. Das Problem an so einem Grundstein ist, dass er physisch erstmal vorhanden sein muss. Auf dem Mond ist das nicht so einfach, weil einkaufen ist nicht, Baumärkte sind auf der Oberfläche noch ziemlich rar. Hochschießen ist auch keine wirtschaftliche Lösung. Pro Kilo Nutzlast werden aktuell etwa 3 Millionen Dollar fällig. So ein Normziegel in Deutschland wiegt 2 Kilo, pro Stein 6 Millionen Dollar. Haus hat viele Steine mal 6 Millionen Dollar. Zu teuer, ohne es jetzt im Detail ausrechnen zu wollen. Deutlich cleverer ist es, das Baumaterial auf der Oberfläche des Mondes herzustellen. Wie das funktionieren könnte, das weiß unser heutiger Gast. Er ist uns via Internet aus Hannover zugeschaltet. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen Niklas Gerdes, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Laserzentrum Hannover, kurz LZH. Hallo Herr Gerdes, bitte stellen Sie sich doch selbst kurz mal vor.
Ja, hallo, danke für die nette und unterhaltsame Einleitung. Genau, mein Name ist Niklas Gerdes. Ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter am Laserzentrum Hannover, beschäftige mich allgemein mit der additiven Fertigung, also normalerweise oder zu einem Großteil auch der additiven Fertigung hier bei uns auf der Erde, aber hatte eben jetzt auch viel damit zu tun, ja, dieses Projekt Moonrise zu begleiten, durchzuführen, und ein sehr spannendes Projekt natürlich. Und ja, insofern konnte ich da auch ein bisschen über den Tellerrand der konventionellen additiven Fertigung hier auf der Erde hinausschauen.
Okay, dann erzählen Sie doch mal, wie wollen Sie denn Steine bzw. Wände auf der Mondoberfläche aufbauen?
Also im Prinzip ist die Grundlage tatsächlich das Verfahren, was wir auf der Erde hier haben und was im Grunde genommen schon sehr gut funktioniert. Gibt ja verschiedene Verfahren, aber für uns ist ja vor allen Dingen das laserbasierte Verfahren von Interesse, wo wir einen Laser benutzen, um Pulverpartikel aufzuschmelzen und so zu verfestigen und eben ja somit eine sehr hohe Geometriefreiheit haben und den ja sogenannten 3D-Druck eben möglich machen. Und das ist eben auch die Grundlage dafür, was wir auf dem Mond vorhaben. Da hatten wir die Idee, ja, man kann doch das Pulver, was vor Ort ist, das ist eben auch in Pulverform, der Mondstaub, der sogenannte Regolith, auch den kann man doch verwenden, um Dinge aufzubauen. Wir haben vor einigen Jahren mal angefangen mit Basalt, was es auf der Erde eben gibt und was schon dem eigentlichen Regolith recht nahe kommt, und das mal versucht aufzuschmelzen und so in eine Form zu bringen, und das hat schon ganz gut funktioniert. Ja, und so ging das dann immer weiter mit unseren Bestrebungen.
Okay, Sie haben Pulver, also Regolith, Sie haben einen Laser. Wer bedient den Laser? Fliegen Sie selbst hoch?
Das wäre das Beste, das würde ich mir wünschen. Das, vielleicht kann ich das noch irgendwie verhandeln oder so, aber nee, ich glaube, das wird dann doch zu teuer, und Astronautenausbildung müsste ich auch noch machen. Nee, genau, deswegen wäre das eine komplett unbemannte Mission, um die es sich hier handelt. Und letztlich ist es ja auch einfach dadurch bedingt, dass wir jetzt nicht mehr ja, in einem Wettrennen zweier großer Weltmächte stehen, die quasi alles Geld, was sie haben, in solche Projekte stecken, sondern wir müssen das Ganze auch ein bisschen sparsamer machen. Und das heißt, das ist viel eben durch private Missionen eben auch angetrieben und viel eben auch durch einen neuen Ansatz, also das sogenannte New Space Ansatz, wo man eben versucht, getrieben natürlich durch das Beispiel von Elon Musk, wo man versucht, das Ganze eben deutlich kostengünstiger auch hinzukriegen. Und ja, und insofern fliege ich selber nicht mit hoch, sondern wir schicken da nur unsere Hardware hoch, und die wird dann durch die entsprechenden Kommunikationsmöglichkeiten gesteuert werden.
Wer steuert was? Also den Laser wird ja niemand in der Hand halten. Der wird auch nicht durch die Gegend fliegen mit einer Drohne.
Nee, genau.
Gibt es einen Rover?
Genau, es soll ein Rover geben. Also es gibt auch verschiedene Ansätze, aber normalerweise gibt es einen Rover, der an einem sogenannten Lander eben sitzt, das auf der Mondoberfläche landen würde, würde eben diesen Rover absetzen. Der Rover könnte auf der Mondoberfläche sich bewegen, frei bewegen. Und in diesem Rover wäre dann unser Experiment, unser Laser eben platziert. Und über die Kommunikationssysteme des Rovers könnten wir dann auch mit unserem Laser kommunizieren und entsprechende Befehle geben, dass ein Lasersignal ausgesendet wird, um dann hoffentlich erfolgreich das Regolith auf der Mondoberfläche aufzuschmelzen.
Wie wissen Sie denn, wie das Regolith genau aussieht, zumindest auch an der Stelle, wo Sie landen wollen?
Es hatte ich ja gerade schon erwähnt, gibt ja glücklicherweise die Apollo-Mission oder gab die Apollo-Mission mittlerweile schon eine Weile her, aber immer wieder ganz interessant oder ganz beeindruckend, sich das vorzustellen, dass es tatsächlich schon Menschen auf dem Mond gab. Und die haben ja tatsächlich auch ein bisschen Regolith mitgebracht. Mhm. Das heißt, das ist eben eine wichtige Wissensquelle, die wir haben. Und wo wir über das Aussehen, aber eben vor allen Dingen über die Zusammensetzung doch schon recht viel wissen. Und das haben wir ausgenutzt, um mit unserem Partner von der TU Braunschweig, vom IRAS-Institut für Raumfahrtsysteme, einen Simulanten dieses Regoliths herzustellen, um für unsere Laserschmelzversuche hier auf der Erde eben eine gute Referenz zu haben.
Wo findet man Staub, der aussieht wie Regolith vom Mond?
Man kann halt bestimmte Gesteine, Mineralien auf der Erde finden, die sich in der Zusammensetzung ähneln und kann dann natürlich auch noch so ein bisschen nachhelfen beziehungsweise Dinge mischen, damit man so einigermaßen die Zusammensetzung des Regoliths dann auch treffen kann.
Das Regolith wird aber kaum so perfekt zusammengestellt sein, wie das Pulver, was auf der Erde zum Beispiel in Pulverbettdruckern verarbeitet wird. Sie werden da wahrscheinlich grobe Körner vorfinden, vielleicht sogar kleine Steinchen, winzige Partikel. Die Frage ist, welchen Laser nutzen Sie, mit welcher Leistung?
Genau, also wer sich ein bisschen auskennt mit pulverbasierter additiver Fertigung, der weiß, das Pulver ist ganz, ganz kritisch für den Prozess. Es muss eine ganz bestimmte Größe haben, es muss möglichst rund sein. Gibt es verschiedene Verfahren auch, um das zu untersuchen und zu gewährleisten, dass es eben diese Eigenschaften hat. Und genau das können wir uns natürlich leider nicht leisten auf dem Mond, sondern wir müssen Vorlieb nehmen mit dem, was wir haben. Und insofern brauchen wir dann ein recht großes Prozessfenster und müssen natürlich auch erstmal damit Vorlieb nehmen, dass wir nicht so schöne filigrane Strukturen werden aufbauen können, wie wir das teilweise beeindruckenderweise hier auf der Erde sehen von 3D-Druckern, sondern wirklich erstmal ganz, ganz simple Strukturen, überhaupt erstmal Schmelzspuren. Und dazu benutzen wir eben einen fasergekoppelten Diodenlaser, der aktuell eine maximale Ausgangsleistung von 140 Watt hat. Und unser ganzes System, also das Lasersystem, das quasi in einem Alugehäuse sich befindet, das ist ungefähr so groß wie ein großes Tetrapack, also 1,5 Liter. Okay. Und das wäre dann das, was zum Beispiel im Bauche des Rovers sitzt.
Mhm. 140 Watt, das ist ja jetzt nicht so die Riesenleistung. Das heißt, die Aufbauraten werden da wahrscheinlich überschaubar sein. Wie groß ist denn der Laserspot?
Der Laserspot ist aktuell so circa bei 2 Millimeter, also ein recht großer Laserspot. Mhm. Aber mit dem haben wir eben in Versuchen auch festgestellt, dass wir den Regolith-Simulanten relativ zuverlässig aufschmelzen können.
Okay, wie schnell bewegen Sie diesen Laserspot über das Material?
In den Versuchen bisher, da haben wir auch mit unserem Rover hier auf der Erde getestet, der Mira 3D von der TU Braunschweig. Da sind wir so Geschwindigkeiten gefahren von 1 bis 2 Millimeter pro Sekunde. Das ist aber etwas, was man relativ problemlos auch noch skalieren kann. Das hängt natürlich auch so ein bisschen dann an der Leistung des Lasers natürlich, die das Ganze begrenzt, und auch an der Stelle auf dem Mond beispielsweise, an der man sich dann gerade befindet.
Sie hatten es eingangs erwähnt, Ihr Verfahren ist so ein bisschen angelehnt an das Pulverbett-Verfahren, wie es auf der Erde betrieben wird. Da ist es aber so, dass immer dann, wenn eine Schicht fertig ist, eine Schicht zusammengeschmolzen ist, dass ein Rakel kommt und eine neue Schicht aufträgt. Das passiert auf der Mondoberfläche eher nicht. Wie lösen Sie dieses Problem? Wie bauen Sie also in die Höhe?
Ja, genau. Also letztlich ist es in unserem Projekt ja so, dass wir erstmal das große Ziel haben, überhaupt zu zeigen, dass diese Idee 3D-Druck auf dem Mond überhaupt Potenzial hat und dass es überhaupt funktionieren könnte. Und insofern wäre es für uns ja schon ein großer Erfolg, irgendwann mal sagen zu können, wir haben jetzt eine Schicht oder auch nur Schmelzspuren quasi auf der Mondoberfläche erzeugt. Und wenn das geschafft ist, dann, das ist richtig, dann müsste man drüber nachdenken, wie kann man jetzt eigentlich mehrere Schichten aufbauen, beziehungsweise haben natürlich auch jetzt schon mal drüber nachgedacht. Und und im Prinzip wäre es genauso wie hier auf der Erde, dass man Konzepte dafür bräuchte, dass man Pulverförderer zum Beispiel benutzt. Also gut, im Pulverbettprozess ist oft so, dass man eben Rakel hat, der dann rüberfährt. Denkbar ist eben auch, dass man zum Beispiel einen Prozesskopf hat, der eben Pulver ablegt und von anderen Stellen auf der Mondoberfläche zum Beispiel aufsammelt, könnte dann zum Beispiel das Pulver auch nochmal etwas sieben. Also da gibt es auf jeden Fall verschiedene Ideen, aber das ist etwas, was sicherlich jetzt noch nicht im ersten Schritt umgesetzt werden kann.
Okay. Haben Sie denn schon Gedanken gemacht, welche Aufbauraten theoretisch und praktisch möglich sind? Sie sagen 140 Watt der Laser, die Verfahrgeschwindigkeit war auch sehr überschaubar. Was können Sie in welcher Zeit herstellen? Wie lange braucht es, um, weiß ich nicht, einen Kubikzentimeter, einen Kubikdezimeter Material zusammenzuschmelzen?
Ja, das ist natürlich auch etwas, wo man nachher, wenn wir mal gezeigt haben, dass es funktioniert, theoretisch auf der Mondoberfläche, wo man dann eben die Herausforderung hat, das Ganze zu skalieren. Also im konventionellen Pulverbettverfahren, denke ich, sind ja so Aufbauraten von 15 bis 20 Kubikzentimeter pro Stunde realistisch. Und das ist natürlich etwas, was wir so wie wir das jetzt in den Versuchen durchgeführt haben, den Prozess noch nicht erreichen. Aber ich denke, dass das durchaus realistisch ist. Aber das hängt natürlich auch davon ab, was man dann gerade baut und ob man zum Beispiel jetzt filigrane Werkzeuge herstellen möchte auf der Mondoberfläche und dazu vielleicht auch doch wieder einen kleineren Laserspot verwenden würde oder ob man sagt, man macht zum Beispiel einfach irgendwie Landebahnfundamente und macht das eben auch mit einem größeren Laserspot, dann könnte man sicherlich auch relativ schnell sein.
Naja, relativ, relativ schnell ist relativ, genau.
Das stimmt, ja.
Also um eine Landebahn herzustellen, wenn ich das jetzt so richtig überschlagen habe im Kopf, das dauert ja im Zweifel dann schon Jahre.
Ja, wie gesagt, immer mit dem, wie wir es jetzt machen, im Hinterkopf. Das stimmt, ja. Das ist in der jetzigen Form kein Prozess, den man jetzt im industriellen Maßstab auf der Mondoberfläche durchführen könnte. Das ist richtig.
Was wissen Sie denn über die Materialeigenschaften, nachdem der Schmelzprozess abgeschlossen ist? Wie belastbar ist so ein Stein, ist so eine Landebahn, wenn sie denn mal fertig ist?
Also wir haben bisher einfache Strukturen schon aufbauen können, also von einfachen Schmelzkügelchen bis Schmelzspuren, bis auch zusammenhängenden mehreren Schmelzspuren, die nebeneinander aufgeschmolzen wurden. Und können sehen, dass es ein zusammenhängendes, glattes Material ist, aber konnten da bisher noch keine mechanischen Tests auch machen. Wir konnten in das Material auch mal reingucken. Da gibt es noch eine gewisse Porosität auch. Aber das wäre dann auch etwas, was wir in Zukunft im Laufe der weiteren Bestrebung dann mal intensiver untersuchen würden. Was sind eigentlich die mechanischen Eigenschaften solcher Werkzeuge, Bauteile, die wir herstellen?
Okay, das heißt, wir sind noch ziemlich früh in der Forschung bis zum ersten Haus, bis zur ersten Landebahn. Wird es also noch ziemlich lange dauern, wenn ich es richtig verstanden habe.
Richtig, ja. Das wird wahrscheinlich noch recht lange dauern. Das hängt natürlich auch in großem Maße davon ab, was für Möglichkeiten es gibt, dann auch zum Mond zu kommen. Das ist ja immer noch auch mit das Schwierigste, da auch hinzukommen und vor allen Dingen auch kostengünstig hinzukommen.
Genau. Sie sind, wie eingangs erwähnt, vom LZH. Das heißt, Sie sind verantwortlich im Wesentlichen für den Laser dieses Projekts. Ich kenne die Geräte, zumindest kenne ich sie auf der Erde. Da sind sie ziemlich empfindlich. Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Laser A, den Launch, den Abschuss von der Erde, wie soll er das überstehen und wie soll er die Landung auf dem Mond überstehen?
Ja, genau. Das ist natürlich auch immer ein großes Thema, wenn man so Produkte oder Anwendungen für die Raumfahrt entwickelt. Im Prinzip sind ja, Sie haben es schon erwähnt, die großen Herausforderungen einmal die Beschleunigung beim Start, dann sicherlich auch die Strahlungsbelastung auf dem Weg zum Mond und nicht zuletzt auch die Temperaturen, die relativ hohen Temperaturen auf dem Mond.
Und die sind ja nicht nur hoch, die sind je nach Sonneneinstrahlung auch ziemlich tief.
Das stimmt, ja. Gut, dazu muss man sagen, da gibt es jetzt auch verschiedene Ansätze, dass man so ein Experiment zum Beispiel nur innerhalb eines Mondtages durchführen würde. Da hat man ja immerhin ungefähr so 9 bis 10 Tage, also Erdtage. Ja. Ist dann ein Montag. Da wäre es eben relativ heiß. Danach kommt die Mondnacht, die ist dann sehr, sehr kalt, das stimmt. Genau, also je nachdem, auf was für ein Szenario man sich da einlässt, muss man die entsprechenden Temperaturen auch berücksichtigen können. Glücklicherweise haben wir am Laserzentrum schon recht viel Erfahrung, was Weltraummissionen angeht und gerade eben die Laserentwicklung für Weltraummissionen. Also die Kollegen haben zum Beispiel auch den Laser für die ExoMars-Mission konzipiert und entsprechend haben wir auch viele Teststände, wo wir eben die Belastung im Weltraum dann simulieren können. Also wir haben zum Beispiel einen Schüttelstand, eine Thermalvakuumkammer. Das heißt, das sind schon mal Möglichkeiten, wie man die Temperaturen und die Atmosphärenbedingungen simulieren kann und auch die teilweise eben die Startbedingungen. Und was die Strahlungsbelastung angeht, ist natürlich die Elektronik ganz besonders verwundbar, würde ich sagen. Aber auch da gibt es ja Erfahrung allgemein, auf die man zurückgreifen kann, dass man entsprechend strahlungsharte Elektronik auslegen kann, die dann hoffentlich auch noch funktioniert, wenn man auf der Mondoberfläche angekommen ist.
Sie haben ja tatsächlich schon Tests gemacht, Tests mit sehr hohen G-Kräften, mit Schwerelosigkeit. Gemacht haben Sie das im Einstein-Elevator der Uni Hannover. Können Sie kurz schildern, was Sie da genau gemacht haben?
Genau, das ist eigentlich so die nächste Einrichtung, in der wir eben diese Bedingungen simulieren können. Und gerade was jetzt zum Beispiel die Beschleunigung beim Start oder auch das Abbremsen bei der Landung angeht, das kann man mit dem Einstein-Elevator recht gut simulieren. Und zwar handelt es sich um einen Fallturm, ähnlich wie zum Beispiel der Fallturm, den es in Bremen schon seit längerer Zeit gibt. Der Unterschied ist allerdings, dass wir mit dem Einstein-Elevator hier in Hannover am Hightech, dass wir mit dem Parabelflüge durchführen können. Also er wird von unten wird die Kapsel, also es ist eine Kapsel, in der sich der Experimententräger befindet und der wird von unten eben beschleunigt, quasi nach oben losgelassen und dann in einem Parabelflug hat man dann so um die 4 Sekunden Schwerelosigkeit in dieser Kapsel, wo man entsprechende Experimente dann in Schwerelosigkeit durchführen kann. Das Besondere an diesem Einstein-Elevator ist eben, dass man relativ viele Versuche an einem Tag machen kann. Also wenn man jetzt an 3 Schichten arbeiten würde, 24 Stunden, dann könnte man da 300 Versuche, also 3-mal fliegen, quasi dieser Kapsel am Tag hinkriegen.
Okay. Und Sie haben in einer solchen Kapsel tatsächlich auch schon Material verschmolzen, richtig?
Ganz genau. Das konnten wir zeigen, dass das möglich ist.
Das müssen Sie erklären. Also ich stelle mir vor, wenn ich ein Pulverbett ziemlich schnell beschleunige, dann weht da Staub durch die Kapsel. Wie kann ich da einen Laser fokussiert draufhalten und Material verschmelzen?
Richtig, genau. Also dazu muss man auch sagen, dass das nächste Besondere am Einstein-Elevator ist, dass er eben nicht nur Schwerelosigkeit erzeugen kann, sondern man kann tatsächlich auch verschiedene Beschleunigungen einstellen. Also man kann zum Beispiel auch die Gravitationsbedingungen auf dem Mond simulieren und das haben wir eben auch gemacht. Aber nicht nur das, sondern eben tatsächlich auch Schwerelosigkeit und Mondgravitation. Und natürlich, jetzt liegt die Frage nahe, wie man das Pulver handelt.
Genau.
Und letztlich, also wir hatten einen Aufbau, indem wir auch eine Vakuumkammer hatten, weil das ist ja das Nächste, man hat ja auch keine normale Atmosphäre auf dem Mond. Und da haben wir dann eine kleine Schüssel im Prinzip platziert, kann man sagen, die wir mit Magneten angedrückt haben. Und dann haben wir das Pulver in dieser Schüssel leicht verfestigt, leicht angedrückt. Und dann wurde es ja mit ungefähr 5-7 G nach oben beschleunigt in der ersten Phase und dann irgendwann losgelassen. Ja, dann ist es entweder dann in Schwerelosigkeit oder eben Mondgravitation. Und das Ganze haben wir dann mit der Highspeed-Kamera verfolgt, auch während des Prozesses. Und das lag dann relativ stabil noch in der Schüssel während des Versuchs tatsächlich.
Okay. Wie lange dauert eine Fahrt im Elevator?
Genau, die dauert 4 Sekunden tatsächlich. insofern ist man natürlich auch ein bisschen beschränkt, was die Versuchsdauer angeht. Aber in der Zeit konnten wir tatsächlich schon Regolith aufschmelzen und stabile kleine Schmelzkügelchen produzieren.
Kügelchen, also noch keine 3D geformten Objekte, die irgendwas darstellen, die für irgendwas gut sein könnten, sondern nur Kügelchen.
Genau, das war jetzt im ersten Schritt auch das erste Mal war, dass man Regolith in Mondgravitation und in Schwerelosigkeit überhaupt aufschmilzt. War das jetzt so der erste Meilenstein, erstmal Kügelchen tatsächlich aufzuschmelzen, weil die ganze Infrastruktur des Fallturms macht es natürlich auch schwieriger, da entsprechende Optiken zum Beispiel, Verfahrsysteme, Achsen, Scanner einzubauen, die es dann auch erlauben würden, komplexere Bauteile zu fertigen.
Okay, das ist eine beeindruckende Pionierleistung, klingt aber auch so, als seien wir noch ziemlich weit weg von der Praxisumsetzung. Was schätzen Sie, wann macht sich der Laser in der Praxis mal auf den Weg zum Mond?
Ja, da kann ich leider auch nur spekulieren. Ich hoffe bald. Also wir hatten ja schon mal die Aussicht, dass es klappen könnte in naher Zukunft. Weltraummissionen sind natürlich immer von hohem Risiko auch irgendwie geprägt. Und wir wissen das auch oft, dass es bei bestimmten Missionen ein hohes Risiko gibt. Also wir hatten da vor 2 Jahren mal die Möglichkeit, mit einem deutschen New Space Startup an den Start zu gehen, was eben geplant hat, auch einen Lander und einen Rover zur Mondoberfläche zu bringen. Und ein sehr ambitioniertes Projekt. Und eben auch mit dem Ansatz, eben mit einem relativ bescheidenen Budget, was verglichen mit anderen Raumfahrtunternehmungen, da zur Mondoberfläche zu kommen. Und da wussten wir natürlich, dass es auch ein sehr hohes Risiko dem auch ein sehr hohes Risiko anhaftet, aber wir versuchen da jede Chance zu nutzen, die sich eventuell bieten kann. Und entsprechend haben wir auch unsere Entwicklung sehr zügig vorangebracht. Also unser Flugmodell steht im Prinzip. Also das ist mehr oder weniger flugbereit. Also wenn sich da die Chance bietet, dann wären wir auf jeden Fall bereit.
Okay, Sie haben das Budget angesprochen. Das ist ja alles ziemlich teuer. Wer hat Ihre Entwicklung finanziert?
Unsere Entwicklung ist von der Volkswagen Stiftung finanziert. Da gibt es eben bestimmte Förderlinien, die eben genau solche Projekte, wie ich es gerade schon angedeutet habe, mit sehr hohem Risiko, aber auch eben sehr ehrgeizigen Zielen fördern.
Von der öffentlichen Hand gab es da nichts.
Schwieriger. Also wenn man jetzt die klassischen Projektträger ansprechen würde, da wird's deutlich schwieriger.
Okay. Kennen Sie alternative Forschungen, die das Bauen von Habitaten auf dem Mond mittels 3D-Druck beinhalten?
Es ist auf jeden Fall immer wieder eine Vision und ein Thema, das Moon Village, das Dorf auf dem Mond. Da gibt es dann oft auch sehr anschauliche Bilder dazu, die sehr interessant anzugucken sind. Und es gibt da verschiedene Studien zu, auch von der ESA und auch verschiedene Ansätze, den Regolith zu verarbeiten, unter anderem mit Bindermaterialien zum Beispiel. Ich denke, das sind teilweise auch sehr gute Ansätze und sicherlich auch gesund, dass es da einen Wettbewerb gibt von verschiedenen Ideen. Soweit ich weiß, sind wir die Einzigen, die bereits ein Modell mit dem Laser gebaut haben, was so sicherlich auch einsatzbereit wäre.
Okay, dann möchte ich zum Abschluss die Vertrauensfrage stellen. Würden Sie selbst in ein Haus einziehen, das mittels Ihres Lasers zusammengeschmolzen worden ist?
Würde es mir wünschen, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir ein solches Haus bauen können. Allerdings, habe ich ja schon beschrieben, dass wir da in einem Stadium sind, wo man da vielleicht von träumen kann, mal irgendwann. Aber es sicherlich noch nicht realistisch ist. Aber ja, wer weiß. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es weitergeht mit der Entwicklung und dann schauen wir mal, was damit alles möglich sein wird.
Genau, schauen wir mal. Wir werden das weiter verfolgen. Vielen Dank, Herr Gerdes.
Ja, sehr gerne.
So, liebe Hörer, das war sie, die Folge 13. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also beispielsweise auf Podigee, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, dann empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.